Tech Talk.
Dieses Jahr auf der NAB hat Grassvede sich vorgenommen, eine neue Kamerageneration, die LX100, vorzustellen. Das ist eine neue Top-of-the-Line-Kamera, die sich noch oberhalb der LX86N-Serie positioniert. Und als Besonderheit unterstützt sie eben auch UHD in Highspeed-Betrieb. Da musste viel neue Technologie herumentwickelt werden.
Was sind die Spezifikationen des neuen Sensors?
Das ist einmal eine komplett neue Generation von Sensor, aber weiterhin 2/3 Zoll, sodass wir 3 Stück auf dem Prismenteiler aufbringen können, sodass wir weiter unsere RGB-Processing intern haben und vor allen Dingen die Bildqualität, eben wenn sie denn in Single-Speed läuft, wirklich Minimum identisch ist mit einer bestehenden UHD-Kamera oder sogar tendenziell besser.
Welche Herausforderungen gab es bei der Sensorentwicklung?
Es ist ja eine Herausforderung, schon im UHD Single Speed mit 2/3 Zoll zu arbeiten. Das ist einmal die hohe Pixeldichte. Man hat ja auf diesem relativ kleinen Sensor, der ja nur eine Diagonale vom Bildfenster von 11 mm hat, hat man ja 8,2, 8,4 Millionen Pixel im aktiven Bildfenster. Typischerweise sind noch ein paar mehr drauf, also so um die 9 Millionen Pixel pro Sensor. Und wenn man die normal schon in Single-Speed ausliest, hat man schon riesige Clockraten. Man muss ja 9 oder 8, so und so viele Millionen Pixel mal 50 oder mal 60 Frames auslesen. Wenn man das mal zusammenrechnet, da kommen riesen Datenströme zusammen. Wenn man das Ganze jetzt natürlich in High-Speed auslesen, dann habe ich ja nicht die 8 Millionen Pixel mal 50, sondern dann habe ich es mal 150 oder mal 180 Frames pro Sekunde. Das heißt, dort kommen wir wirklich an den Puller. Da kommen wir an den Puller, dass die Clockraten von den AD-Wandlern reichen. Da kommen wir an den Puller, dass wir überhaupt diese Datenmenge über die ganzen Ausleseverstärker rausbekommen. Und mit den Sensoren, wie wir sie zum Beispiel in der LX86N haben, würden wir diese Clockraten nicht schaffen. Das heißt, wir haben einen komplett neuen Sensor entwickeln müssen, der diese Clockraten auch kann. Der ist komplett auch anders aufgebaut. Da haben wir jetzt, früher hatten wir nur eine relativ geringe Anzahl von AD-Wandlern auf dem Chip drauf. Das heißt, wir hatten schon mehrere, schon immer, damit man die Datenrate auf mehrere AD-Wandler verteilen kann. Jetzt haben wir pro Spalte einen eigenen AD-Wandler. Und mit der Pixelstruktur, die wir haben, brauchen wir dort über 2000 AD-Wandler auf dem Sensor drauf. Also das heißt, im lichtempfindlichen Sensor sind über 2000 AD-Wandler mit 16-Bit-Auflösung eingebaut, damit man eben auf diese Bandbreiten kommt, weil das anders eben mit einzelnen AD-Wandlern, wo man alle Daten durchjagt, die Clockraten könnte man nicht mehr managen. Der neue Sensor ist natürlich auch auf Hinblick optimaler Dynamikumfang entwickelt worden und hat dort auch nochmal mehr Reserven. Und eine Besonderheit ist noch, bisher war es ja so, dass wir als einziger Hersteller in unseren Kameras sowohl Hybrid Log Gamma als auch PQ oder SMPI 2084 nativ in der Kamera erzeugen. Also die beiden quasi weltweiten akzeptierten Produktions- und Übertragungsstandards. Aber es gibt ja noch andere Standards, die mehr aus der Postproduktion kommen, wie Arri RAW oder S-Log von Sony und anderen vergleichbaren Formaten. Und dort gibt es ja im Live-Bereich eigentlich wenig Applikationen, wobei Sony speziell ja den S-Log3, der SL Live-Workflow, dort auch promotet hat. Und mit der LX100 werden wir auch S-Log supporten. Das heißt, das ist dann die erste Kamera, die PQ, Hybrid-Log-Gamma und S-Log3, alle drei Formate in einer Kamera kann. Also das heißt, es ist zwar kein Standard, kein offizieller Standard, aber nennen wir es mal ein weit verbreiteter, proprietärer Herstellerstandard, S-Log3, den wir eben aber auch unterstützen.
Normalerweise sind für Highspeed-Aufnahmen eigene Kameras im Einsatz. Wie würde ich die Anforderungen mit einer LDX100 umsetzen?
Bisher war es so, wenn man Highspeed machen wollte und hatte eine LX86N oder ein vergleichbares Produkt, nennen wir es mal von Sony, war es die HDC 4300, dann konnte die Highspeed ja nur in HD und nicht in UHD. Also UHD ging immer nur Single Speed und dann hat man halt weniger Pixel ausgelesen, die dann aber in höherer Geschwindigkeit. Und hier ist es ja so, das ist erstmals eine Kamera, die eben auch UHD mit schneller ausliest. Und das war bisher so, da gab es ja schon Kameras, eine 4A1 zum Beispiel oder eine Phantom oder auch die Sony 4800 Kamera, aber das waren alles Single-Imager-Kameras. Das heißt, das war ein relativ großer Single-Imager, was eine komplett andere Technologie, da hat man auch andere Herausforderungen, aber das Problem ist, dass alle diese Kameras nicht die normalen Objektiv-Mounts hatten. Da waren in der Regel eben PL-Mount-Objektive oder spezielle Sony-Mounts. Oder wenn man dann B4-Mount-Objektive verwenden wollte, musste man optische Konverter verwenden mit all den Einschränkungen, Lichtempfindlichkeitsverlust und, und. So, das heißt, das waren dann eben Sonderkameras. Die konnte man verwenden für Sonderpositionen. Und es gibt auch Sportarten, zum Beispiel im Skispringen. Da kann man so eine Kamera am Schanzentisch montieren. Dann schießt die immer diesen einen Schuss. In dem Moment, wo der Skispringer eben über den Schanzentisch eben abhebt, kann man da für ein paar Sekunden eben genau diesen Moment oder ein paar Zehntelsekunden diesen Moment erkennen. Aber für ein normales Fußballspiel, wo eine Kamera die normalen Bewegungen auf dem Spielfeld folgen muss, kann ich mit einem PL-Mount-Objektiv nicht viel anfangen. Das heißt, diese bisherigen UHD-High-Speed-Kameras waren immer nur für Sonderapplikationen, aber nicht als reguläre Kamera. Deshalb musste man sich dort immer mit HD-Kameras behelfen, die man dann abkonvertiert hat. Was man bisher auch toleriert hat, weil es nichts anderes gab. Und jetzt haben wir erstmal hier eine Kamera, die eben diese Lücke schließt. Also volle UHD-Qualität in Highspeed mit einer normalen Workflow, Standardobjektiven und so weiter. Wenn ich die in Native IP, in dreifach UHD in mein IP-Netzwerk anbinde, dann liefert die genau genommen vier Signale. Die drei Bewegungsphasen plus ein Live-Signal, was eine Interpolation aus den drei Bewegungsphasen ist.
Wie kann ich eine LDX100 einsetzen, wenn ich ganz normal mit einem klassischen Baseband-Ü-Wagen arbeite?
Wenn ich jetzt einen Ü-Wagen mit Highspeed-Kameras habe und der ist jetzt erstmal nicht von Hause aus ein IP-Ü-Wagen, habe ich dort eine kleine IP-Infrastruktur. Das heißt, das könnte ein ganz kompakter IP-Switch dann sein mit nur wenigen Ports. Gibt es ja auch ganz kompakte mit 1,5 Zoll oder auch eben einem HE voll 19 Zoll, das reicht dann dort aus. Und von dort habe ich dann meine Anbindung in mein Replay-System in IP. Und da gibt es Lösungen sowohl von EVS mit deren neuesten Server, das wäre auch bei uns auf dem Messestand vorgestellt worden auf der NRW, aber auch wir haben in unserem Portfolio mit dem Live-Touch eine Lösung über IP. So, das heißt, dann ist quasi der IP-Switch die Schnittstelle zwischen den Kamerasignalen und dem Replay-System. Und von dort kann es dann wiederum per Baseband, wenn man dort Baseband-Ausgänge verwendet, zum Beispiel in den Mischer oder in die Kreuzschiene oder was auch immer im Ü-Wagen gefallen ist, reingehen. Und natürlich gibt es auch IP-Gateway-Karten. Also wenn jetzt jemand sagt, nein, ich will da ganz klassisch, weil ich will im Ü-Wagen nur SDI-Signale haben, auch kein Problem. Das wird dann natürlich ein bisschen aufwendiger. Dann hat man einen Code-Switch und dann nochmal ein Frame mit IP-Gateway-Karten. Da gibt es ja verschiedene Varianten aus unserem Haus, zum Beispiel die XIP 3901. Und da gibt es ja auch andere Varianten von anderen Herstellern. Und da kann man wieder aus IP in Baseband-Signale wandeln. Das würde auch noch gehen. Ist natürlich dann eine Rückwärtswandlung. Das ist nicht so elegant. Aber wäre zum Beispiel als, man sagt so schön, In-Between-Lösung durchaus möglich, ja. Also verfügbar wird sie sein Ende Q2, also jetzt noch in diesem Quartal. Preis, sie liegt natürlich tendenziell, wenn sie denn in der vollen Funktionalität ist, oberhalb einer LDX86N. Aber wenn man sie jetzt mit gleichen Betriebsmoden vergleicht, liegt sie auf einem ähnlichen Niveau. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wenn ich sie jetzt von der Hardware Kamerakopf XCU verwende, vergleichbar mit einer 86N, könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich die Preise jetzt 1:1 verglichen habe, dass sie tendenziell etwas teurer ist. Auf der anderen Seite kann ich ja bei Voll-IP-Installationen auf die XCU verzichten. Dann spare ich mir ja, das ist ein relativ großer Kostenblock, über 20.000 Euro Liste, den kann ich ja rausnehmen. Und dann wird sie sogar tendenziell eher günstiger, wie eine 86N mit einer Basisstation. Das heißt, also preislich, wie gesagt, ohne dass wir jetzt genaue Preise nennen, kann man sagen, sie liegt sie in einem ähnlichen Range wie eine heutige UHD-Kamera mit vergleichbarer Funktionalität.